Wir kommen zum Schluss des Symposions. Ich hoffe, Sie haben alle sich ein bisschen erfrischen können und austauschen. Und wir haben ja nach wie vor sehr vieles, das wir verdauen müssen, geistig und körperlich. Aber ich denke, das appelliert auch an unsere Kräfte, denn die müssen wir jetzt noch einmal sammeln. Ich bin beglückt, wirklich. Also, die mich besser kennen, wissen, dass ich in manchem dieser Stadt sehr kritisch gegenüberstehe. Aber es gibt doch Gutes und sehr Gutes. Und etwas vom sehr Guten ist der Rektor der Universität, Herr Loprieno. Ich habe mich sehr gefreut, dass er zugesagt hat, heute zu uns zu kommen. Und zwar nicht, weil ich gelesen habe, was er alles für akademische Meriten hat und von Fähigkeiten, die sehr groß sind, die wirklich sehr groß sind, an Sprachkenntnissen, an verschiedenen Universitäten, wo er verbunden ist mit ihnen, gelehrt hat. Aber aus einem viel einfacheren Grund. Er hat erstens einmal einen offenen Abend bei uns im Studienhaus gemacht und dort den Studierenden sehr direkt und ermutigend gesagt, was sie doch im Gegensatz zu ihm für glückliche Menschen sind. Denn sie dürfen alte, reiche Texte bearbeiten, die noch leben, die noch heute in einem lebendigen Bezug sind. Ein Ägyptologe darf zwar einen Artikel schreiben, wenn er eine große Ausstellung ist, aber das ist im Museum und es liest niemand als Abendgebet aus einem altägyptischen Text. Also das war sehr ermutigend und das Zweite war dann, das weiß wahrscheinlich Herr Loprieno gar nicht, er hat dann gesprochen, als unser Sohn die Matura gemacht hat und hat uns Eltern alle beglückt an diesem Tag. Und so bringt er in unsere Stadt sehr viel Schwung und Anregung und Ermutigung und auch Halt. Und jetzt wird er also zu uns sprechen, eine große Herausforderung, aber er hat sie angenommen, zu der biblischen Geschichte vom Auszug des Gottesvolkes Israel aus Ägypten. Wir werden also ihn dazu hören. Die wichtigsten Texte sind abgedruckt auf dem ausgeteilten Blatt und anschließend, dann direkt anschließend, wird Herr Professor Wick das Podium dann leiten. Mit den Referenten sind nicht mehr ganz alle hier, aber wir haben genügend Diskussionsstoff. Darf ich Sie jetzt bitten und herzlich begrüßen, Herr Professor Loprieno, Rektor unserer Universität.
Liebe Mitglieder und Freunde des Evangelischen Studienhauses, meine Damen und Herren, ich habe keine Herausforderung, sondern einen Auftrag von Herrn Pfarrer Rothen erhalten. In meinem Amt gibt es viele Herausforderungen, aber das Wichtige, die bleiben sozusagen für die intellektuelle Ebene, aber das Leben wird durch Aufträge charakterisiert. Und so lautete und lautet mein Auftrag, eine ägyptologische Lektüre von Exodus 1 bis 14 vorzulegen. Als diese Version des Auftrags so kam, habe ich gedacht, das sei doch ein unmöglicher Auftrag, denn es gibt keine offensichtliche Verbindung des Textes, über den wir uns unterhalten wollen heute, mit ägyptologischen Gegenständen. Dann habe ich, als ich es besser gelesen und ich habe mich gleich besser gefühlt, es heißt nicht eine ägyptologische Lektüre von Exodus 1 bis 14, sondern ein Ägyptologe liest Exodus 1 bis 14. Das ist viel besser. Denn der Ägyptologe ist ein Eklektiker. Das ist ein Mensch, der sich mit Geschichte, Sprache, Religion, Kultur einer alten Zeit beschäftigt, ohne wirklich ein Spezialist in allem zu sein. So umfassendes Halbwissen ist das, was einen Ägyptologen kennzeichnet. Und so werde ich Ihnen diese Lektüre anbieten, die eben deshalb ägyptologisch ist, weil sie eklektisch ist. Sie werden historische, einige sprachliche und einige religionswissenschaftliche Aspekte vielleicht mit mir analysieren. Und die Hauptfrage lautet, was kann uns dieser Text Exodus 1 bis 14 sagen, was die Beschäftigung, was im Rahmen der Beschäftigung mit dem alten Ägypten steht. Oder was kann uns die Beschäftigung mit dem alten Ägypten über diesen Text sagen? Und ich möchte anfangen mit der Lektüre von Exodus 1, 1 bis 10. Und das lese ich aus der Zürcher Bibel, einem eindrücklichen Werk, dessen einziger Nachteil darin besteht, dass es Zürcher heißt. Aber sonst ist in allem anderen wirklich ganz ausgezeichnet. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Mit Jakob waren sie gekommen, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Zebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Aser. Und es waren insgesamt 70, die von Jakob abstammten. Josef aber war schon in Ägypten. Und Josef starb und all seine Brüder und jene ganze Generation. Die Israeliten aber waren fruchtbar und es wimmelte von ihnen. Sie mehrten sich und wurden übermächtig und das Land wurde von ihnen voll. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der nichts von Josef wusste. Und er sagte zu seinem Volk, seht, das Volk der Israeliten ist uns zu groß und zu mächtig. Auf, wir wollen klug mit ihm umgehen, damit es sich nicht noch weiter mehrt und in einem Krieg nicht auf die Seite unserer Feinde tritt, gegen uns kämpft und hinaufzieht aus dem Land. Wir befinden uns hier, meine Damen und Herren, am Ende des 13. vorchristlichen Jahrhunderts. Man nennt diese Zeit in der Kulturgeschichte die späte Bronzezeit. In Ägypten, einer der Großmächte dieser Zeit, vielleicht könnte man wagen zu sagen, der Großmacht, die allerdings vielleicht bessere Tage zu dem Zeitpunkt schon gesehen hatte, lebte eine relativ kompakte, einheitliche, einheimische, ethnische Bevölkerung, halt die Ägypter. Es lebten aber am Rande der ägyptischen Kultur und der ägyptischen Zivilisation einige, wir würden jetzt sagen, ethnische Minderheiten, ist ein bisschen ein Anachronismus. Aber wir müssen uns auch der Wörter bedienen, die wir nun mal haben. Ethnische Minderheiten, die einigermaßen halb integriert waren in die ägyptische Gesellschaft. Nicht ganz, aber auch nicht ganz draußen. Die vielleicht charakteristischste dieser Minderheiten war eine Bevölkerungsgruppe namens Chabiru oder Chapiru. Oder Abiru. Das ist eine Bevölkerungsgruppe, die uns bekannt ist in altorientalischen Texten, meist ursprünglich aus Babylon, schon im 18. Jahrhundert, und dann belegt so auf sparsame Weise in den Städten am Euphrat und dann ab dem 15. Jahrhundert auch an der kananäischen und phönizischen Küste in Ugarit und schließlich auch in Ägypten. In der 18. Dynastie, das ist die Zeit ungefähr von 1550 bis 1300 vor Christus, erscheinen einige Chapiru in ägyptischen Gräbern dargestellt oder beschrieben als Winzer und vor allem in Gefangenlisten. Die werden zu einer der typischen Bevölkerungsgruppen, die als Gefangen auftritt, ab 1400 vor Christus. Und schließlich unter Ramses II., dem großen ägyptischen König, der über den größeren Teil des 13. Jahrhunderts herrschte, erscheinen sie als Steinarbeiter im Tempelbau, im ägyptischen Tempelbau. Die kleinste Fokussierung, die wir haben auf die Habiru, sind zwei Briefe in iratischer Schrift, wo der Aufseher einem Vorarbeiter befiehlt, die Chabiru, die für ihn arbeiten, mit Proviant zu versorgen. Dieser Name, Chabiru, bedeutet so etwas wie Übergänge, Übertreter. Der von der anderen Seite. Das ist, wie die Semitisten unter ihnen sofort erkannt haben, ein Wort, das mit der semitischen Wurzel abar, avar, übergehen, zusammenhängt. Und das ist die Wurzel, aus dem das Wort Hebräer, unser Wort Hebräer, kommt. Die von der anderen Seite. Das sind Outcasts, manchmal könnte man sogar sagen Outlaws. Sie leben am Rande der ägyptischen Hochkultur und verdienen sich im Dienste dieser Hochkultur. Von den Namen dieser Leute, von den Eigennamen dieser Leute, wissen wir nichts. Manchmal werden sie als Pa Hapiru, der Hapiru, bezeichnet, der Hebräer. Aber höchstwahrscheinlich trugen sie unter anderem auch ägyptische Namen. Und ein typischer ägyptischer Name ist Moses. Moses ist die hypokoristische Form für der Gott so und so, der in diesem Fall nicht erwähnt wird, hat ihn, diesen Menschen, erzeugt. Diese Hapiru waren wahrscheinlich Sprecher semitischer Sprachen. Wir wissen das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass sie Sprecher semitischer Sprachen waren. Anders können wir uns nicht vorstellen, zu dem Zeitpunkt und in der Gegend. Und insofern waren diese Hapiru die Erben, die ethnische Erben, einer älteren, erfolgreichen Schicht von Semitischsprachigen, die sich 400 Jahre zuvor, ungefähr in 1650 so, in Ägypten etabliert hatte. Von dieser früheren Schicht, die für die Hapiru eine Art historische Erinnerung, eine Art Vergangenheit darstellte, wissen wir mehr als von den Hapiru, aber vielleicht nicht, auch nicht ganz 100%. Und nicht 100%, weil sie sich zwar in Ägypten etablierten, aber die Gewohnheiten und die Tradition Ägyptens übernahmen. Sie sind aber, diese älteren Personen, diese ältere Schicht semitischer Einwanderer, durch einen Namen bekannt als ethnische Gruppe. Man nennt sie Hyksos. Die Hyksos sind das ist ein ägyptisches Wort für die Herrscher fremder Länder. Und sie etablierten sich in Ägypten irgendwann, man sagt, in der mittleren Bronzezeit. Am Ende der mittleren, nicht der späten Bronzezeit. Über diese Hyksos wissen wir zum Beispiel, dass sie Namen trugen, die mit Sicherheit nicht ägyptisch waren und die manchmal sehr kananäisch waren, also semitisch. Und manchmal für uns Bibelfeste doch ziemlich beeindruckend. Einer von ihnen hieß zum Beispiel Jakob Har. Jakob Har bedeutet, Jakob ist glücklich. Und ich möchte Ihnen nahelegen, dass diese 10 Verse, die wir gelesen haben aus dem Anfang der Exodus-Erzählung, ein bisschen die Geschichte dieser 400 Jahre sind, über die ich jetzt berichtet habe. Maneto war ein ägyptischer Priester, der im 3. Jahrhundert vor Christus eine Geschichte Ägyptens schrieb für die damaligen Herrscher Ägyptens, und das waren die Ptolemäer, die griechischen Ptolemäer. Und er war ein ägyptischer Priester, ein sehr versierter Mensch. Wir kommen heute noch auf ägyptische Zauberer und Priester zu sprechen. Und er erzählt uns auf Griechisch die Geschichte von diesen Hyksos, von dieser älteren Schicht. Und er sagt, nachdem die Hyksos die Landesherrscher überwältigt hatten, brannten sie erbarmungslos unsere Städte, unsere ägyptische Städte nieder und behandelten die Einheimischen mit grausamer Feindseligkeit. Schließlich ernannten sie einen aus ihrer Mitte zum König mit Namen Salitis. Er hatte seinen Sitz in Memphis und nahm aus Ober- und Unterägypten Tribut ein und ließ jeweils an den günstigsten Plätzen Besatzung zurück. Der Exodus, meine Damen und Herren, ist die mythische Rekonstruktion dieser semitischen Bevölkerung am Rande der ägyptischen Kultur. Eine semitischen Bevölkerung, die irgendwann im 17. Jahrhundert sich in Ägypten etabliert hatte und Erfolg gehabt hatte in der ägyptischen Gesellschaft. Der Erfolg von Josef, um das auf biblische Texte zurückzuführen. Und die 400 Jahre später am Rande dieser Gesellschaft gedrängt worden war. Die Situation der Hapiru, von denen ich ihn erzählt habe. Wie alle Mythen ist diese Geschichte zugleich wahr und legendär. Sie knüpft an einen historischen Kern an, den ich versucht habe zu skizzieren, trägt aber primär zur Identitätsbildung, zur kulturellen Identitätsbildung eines Volkes, einer Nation bei. In diesen ersten Versen des Exodus, die wir gelesen haben, wird eben diese 400-jährige Geschichte semitischer Präsenz zusammengefasst. Und die Geschichte ist zu diesem Zeitpunkt im Orient eine Geschichte von Menschen, von Generationen. Generation, die Generation ist das hebräische Wort für die Geschichte. Und durch diese für unsere modernen genealogischen Standards doch echt bündigen und zusammengefassten Form ist eigentlich diese Verbindung hergestellt zwischen der Situation der Hebräer, der Apiro, die jetzt wir anpacken, und dem idealen Zustand, aus dem sie kommen, als sie sich in Ägypten etablierten. Es kam ein neuer Pharao, der von Josef nicht wusste. Wir kommen auf diesen Pharao noch zu sprechen. Wie steht es jetzt mit der gesamten ägyptischen geopolitischen Lage zu diesem Zeitpunkt? Wer ist dieser Pharao? Dieser Pharao ist natürlich kein real existierender Pharao. Deshalb trägt er auch den Namen seines Titels, Pharao. Aber wir können uns, wenn wir eine relativ ausgewogene Vision der Geschichte haben, der mythischen Geschichte, wo ein Kern von Wahrheit mit identitätsstiftender Rekonstruktion sich verbindet, so könnten wir sagen, dass dieser Pharao eine Figur ist, die am Ende einer doch erfolgreichen, imperialistisch erfolgreichen ägyptischen Periode steht und der jetzt offensichtlich Probleme hat. Warum wissen wir, dass er Probleme hat? Weil eine an sich bescheidene menschliche Gruppe durch eine unsichtbare Hand begleitet, imstande ist, sich zu emanzipieren. Aufgrund wenn wir diese mythische Rekonstruktion mit einem plausiblen historischen Szenario in Verbindung bringen wollen, so könnten wir denken, dass dieser Pharao, der hier gemeint ist, das könnte ein Pharao am Ende der 19. ägyptischen Dynastie sein, am Ende dieser späten Bronzezeit, von der ich Ihnen erzählt habe. Und der wahrscheinlichste Kandidat, wir sind ja hier im Reich der Hypothesen, aber der educated guesses, der empirisch gestützten Hypothesen, könnte Pharao Merneptach sein. Merneptach war der Nachfolger des großen Ramses II. Und dieser Merneptach hat auch eine ganz spezifische Eigenschaft. Er hat uns, nicht er selber, konnte wahrscheinlich nicht mal schreiben, aber er hat eine Stele in seinem Namen hinterlassen, eine Siegesstele, wo sein Sieg gegen die Libyer gefeiert wird. Und in dieser Stele, am Ende, wirklich die letzten Jahre des 13. vor christlichen Jahrhunderts, so 1208, 1205 vor Christus, schreibt er in dieser Siegesstele: Die Häuptlinge werfen sich nieder und rufen Shalom, mit dem schönen semitischen Wort. Keiner von den neun Bögen, das sind die Feinde Ägyptens, hebt sein Haupt. Libyen ist erobert, die Hethiter sind befriedet. Kanaan ist mit allem Übel erbeutet. Aschkelon ist herbeigeführt, Gaza ist gepackt. Januamma ist zunichte gemacht, Israel ist verwüstet, es hat kein Saatgut. Syrien ist zur Witwe des geliebten Landes geworden. Alle Länder insgesamt sind in Frieden. Wer als Fremdling herumzieht, wird gebändigt vom ägyptischen König Merneptach. Dieses Siegeslob ist der einzige ägyptische Beleg für das Wort Israel. Und ich möchte Ihnen vielleicht plausibel machen für die Zwecke unserer Diskussion, dass dieses Israel, das zum einzigen Mal in der Stele von Merneptah so erscheint, eine Art Konkretion, eine Art staatlich so sippenmäßige Etablierung just jener Gruppe von Menschen darstellt, die wir vorher als Chapiro gesehen haben. Wir hätten also eine Form von Entwicklung, die semitische Bevölkerung, die in der mittleren Bronzezeit erfolgreich Ägypten erobert hatte, in die ägyptische Gesellschaft reingekommen war, die eine Zeit lang am Rande dieser Gesellschaft blieb, emanzipiert sich am Ende des 13. vorchristlichen Jahrhunderts und nimmt Israel sozusagen als spezifischen Namen für diese ethnisch/kulturelle Etablierung. Zu diesem Zeitpunkt, obwohl die ägyptischen Texte, die offiziellen Texte Ägyptens von großem Frieden reden und all diese Länder seien alle im Frieden und alle seien so glücklich, dass der ägyptische König sie erobert habe, sind weder besonders glücklich noch besonders in Frieden natürlich. Der Frieden in Ägyptisch bedeutet erschlagen, ja, bedeutet zum Frieden reduzieren, nicht aus irgendwelchen Verhandlungsbasis, ja, die man so, wo man so miteinander, das ist kein helvetisches Friedenmodell, das da herrscht, sondern ein relativ militärisches Modell. Aber trotz oder hinter diesen Aussagen des ägyptischen Königs verbirgt sich für Ägypten eine etwas komplexere Realität. Es hat allerlei Umwälzung, demografische Art, angefangen zu geben, zu diesem Zeitpunkt, am Ende des 13. vorchristlichen Jahrhunderts. Und diese demografischen Umwälzungen werden ein paar Jahrzehnte später zu einer großen Eroberung, zu einem Einmarsch einer bis dahin nicht bekannten Bevölkerung namens Seevölker auf die Küsten des Mittelmeerraumes. Das heißt, wir sind zu einer Zeit unmittelbar vor einer großen Völkerwanderung, könnten wir sagen, im Mittelmeerraum, östlichen Mittelmeerraum. Eine Erinnerung an diese Seevölker enthält die Bibel in der Figur der Philister. Die Philister sind ein Volk auf der palästinensischen Küste. Sie kennen natürlich auch die Geschichte dieser Philister so am Anfang der Etablierung Ägyptens in Kanaan, also Samson und so weiter. Und die Philister waren halt Seevölker. Das ist sozusagen der historische Rahmen, gegen den wir eigentlich diese Geschichte Exodus 1 bis 14 lesen müssen. Und wir wollen uns jetzt vier allgemeine Fragen stellen über diese Geschichte, so gegen diesen Hintergrund. Und wir werden durch vier bzw. sechs verschiedene Passagen von Exodus 1 bis 14 diese allgemein, wir könnten vielleicht sagen, religionswissenschaftlichen Fragen stellen. Ich lese jetzt zwei Passagen, und zwar Exodus 3, 13 bis 14 und Exodus 4, 1 bis 5. Exodus 3, 13 und 14. Moses aber sagte zu Gott: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie sagen zu mir, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach: So sollst du zu den Israeliten sprechen, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Daraufhin sagte Mose: Sieh, sie werden mir nicht glauben und auf meine Stimme nicht hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr aber sprach zu ihm: Was hast du da in deiner Hand? Und er sagte: Einen Stab. Und er sprach: Wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde, und er wurde zu einer Schlange, und Mose floh vor ihr. Der Herr aber sprach zu Mose: strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und in seine Hand wurde sie wieder zu einem Stab, damit sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der Herr, der hier zitiert wird, in Kapitelchen, in unseren Bibeln, ist natürlich die Übersetzung jenes Namens, ich bin oder er ist, der Gott von sich selbst gegeben hat. Das ist die dritte Person dessen, was Gott in seiner Selbstpräsentation in erster Person sagte. Das, was in unserer rekonstruierten Vokalisation Jahwe heißt. In den traditionellen christlichen Übersetzungen wird Jahwe nicht benutzt. In Erinnerung an die Tatsache, dass in alter jüdischer Tradition schon in der jüdischen Übersetzung der Septuaginta belegt, der Name nicht Telkel gelassen wird, sondern so durch die Umschreibung der Herr wiedergegeben ist. Was dieser Text am Anfang unserer Passage belegt, sind Name und Manifestation des Göttlichen. Und hier müssen wir eine von vier großen Zäsuren oder Unterschieden zwischen der ägyptischen Kultur, aus der die Israeliten herausgezogen sind, und ihre eigene Kultur, die auf diese Manifestation des Göttlichen basiert. Der israelitische Gott ist nicht der Verborgene, verborgen ist die Übersetzung des ägyptischen Namens Amun, er ist nicht der große Sitz ist die Übersetzung von Osiris, er ist auch nicht der Ferne ist die Übersetzung von Horus, sondern er hat einen Namen, der keiner ist. Er ist. In diesem Fall würden die Philosophen oder die Linguisten sagen, das ist ein Name, der keine Referenz, sondern nur eine Bedeutung hat. Ein Name, der keine Denotation, sondern nur Konnotationen hat. Und dadurch, dass sie nur Konnotationen hat, ist die Bedeutung dieses Wortes, dieses Namens, viel umfassender als die alle anderen durch eine klare Referenz definierte Namen ägyptischer Gottheiten. Dieses Göttliche, das israelitische Göttliche, manifestiert sich nicht in den natürlichen, sondern eben in den unnatürlichen Phänomenen. Die Schlange, die zum Stab, die zur Schlange wird, das ist ein unnatürliches Phänomen. Ganz anders als die Phänomene, welche ägyptische Gottheiten beherrschten, denn die ägyptischen Götter sind in die Welt, in den Kosmos eingebunden. Der israelitische Gott ist zugleich fern und nah. Wir kommen zu der zweiten unserer vier Fragen. Und da möchte ich auch eine Passage lesen, und das ist Exodus 7, 8 bis 13. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, wenn der Pharao mit euch redet und sagt, tut ein Wunder, dann sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao, er soll zu einer Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten so, wie der Herr es geboten hatte. Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und seine Diener, und er wurde zu einer Schlange. Da rief auch der Pharao die Weisen und Zauberer, und auch sie, die Wahrsager Ägyptens, taten dasselbe mit ihren Zauberkräften. Sie alle warfen ihre Stäbe hin, und sie wurden zu Schlangen. Aarons Stab aber verschlang ihre Stäbe. Aber das Herz des Pharao blieb hart, und er hörte nicht auf sie, wie es der Herr gesagt hatte. Die ägyptischen Zauberer, die ägyptischen Wahrsager. Die Frage, die hier thematisiert wird, ist die Frage der Opposition, des Dialogs, der Auseinandersetzung zwischen Wissen und Glauben. Die Diskussion, das Spiel, der intellektuelle Kampf zwischen den ägyptischen Weisen, Zauberern und Moses und Aaron, ist eine pragmatische Wiedergabe zweier ganz unterschiedlicher Verständnisse von Religion. Ich nenne diese zwei Formen von Religion, die in dieser Passage thematisiert werden, die Religion des Wissens, und das war die Religion Ägyptens, und die Religion des Glaubens, und das war die Religion Israels. Ich möchte hier Kultur- und religionswissenschaftlich sagen, selbstverständlich ist keine dieser zwei Formen besser, höher als die andere. Wir natürlich wissen, auf welcher Seite der Balance unsere Kultur sich bewegt hat. Aber in der Religion des Wissens wird der Zugang zum Religiösen durch Rituale, durch magische Formeln, durch Einweihung in höhere Stufen von Wissen gesichert. Je mehr sie wissen, desto besser sind sie in Religion drin. Der ägyptische Pharao ist überfordert. Er mag der König Ägyptens sein, aber er ist überfordert in diesem Fall mit Magie, weil er ist nicht in die Magie eingeweiht. Er ist ein König. Er ist kein religiöser Weiser. Dafür gibt es Spezialisten, gibt es Theologen, gibt es Leute, die die Religion auch verinnerlicht haben in intellektueller Hinsicht. Das ist typisch für ein wissensbasiertes Verständnis von Religion. In der Religion des Glaubens hingegen gibt es idealtypisch gar kein Ritual, das man in dicken Büchern niedergeschrieben findet. Keine magischen Formeln, die man auswendig lernen muss. Und keine Einweihung in Mysterien, die den Status des Zauberers höher machen als den Status eines normalen Gläubigen, wie bei den ägyptischen Zauberern, sondern es geht wie bei Moses oder wie bei Aaron um eine Bekehrung vom jetzigen Kurs in Richtung eines gottesnahen Zustands. In Ägypten nähert man sich Gott durch Aneignung von Wissen, im mosaischen Verständnis durch Vertrauen auf Zeichen an. Das sind zwei ganz oppositionelle Modelle, die hier thematisiert werden. Wir kommen zur dritten unserer Fragen und dafür möchte ich Exodus 12, 29 bis 36 lesen. Um Mitternacht aber schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker lag, und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in der Nacht, er mit allen seinen Dienern und ganz Ägypten. Und es erhob sich ein großes Geschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und in der Nacht rief er Moses und Aaron und sprach, macht euch auf, zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten, und geht, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt, und geht, und bittet auch für mich um Segen. Und die Ägypter drängten das Volk, um es rasch aus dem Land zu schaffen, denn sie dachten, wir müssen sonst alle sterben. Da nahm das Volk seinen Brotteig, noch ehe er durchsäuert war. Sie trugen ihre Bachtröge in ihre Mäntel gewickelt auf der Schulter, und die Israeliten hatten nach dem Wort des Mose gehandelt und sich von den Ägyptern silberne und goldene Gegenstände und Kleider erbeten. Und der Herr hatte dem Volk bei den Ägyptern Gunst verschafft, so dass sie auf ihre Bitten eingingen. So plünderten sie Ägypten. Diese Passage, meine Damen und Herren, beendet die Erzählung der 10 Plagen und markiert den Anfang des Auszugs aus Ägypten. Die Frage, die mir hier thematisiert erscheint, für einen Ägyptologen, der sich für religionswissenschaftliche Frage interessiert, ist die des Unterschieds zwischen primärer und sekundärer Religion. Primäre und sekundäre Religion sind Termine, die in die religionswissenschaftliche Diskussion durch den Heidelberger Religionswissenschaftler und Theologen Theo Sundermeier eingeführt wurden und die ursprünglich aus der Missionswissenschaft stammen. Was ist der wahre Unterschied zwischen dem religiösen Pharao und dem religiösen Mose? Sicher nicht die Tatsache, dass einer von denen religiöser war als der andere. Keineswegs. Aber die Religion Pharaos ist eine primäre, die Religion Mose eine sekundäre Religion. Die primäre Religion ist eine Religion, die in eine Tradition verwurzelt ist, die zu einem Modus vivendi führt, die einer sozialen und kulturellen Organisation entspricht. Die sekundäre Religionserfahrung ist hingegen individuell. Sie basiert nicht auf soziale Kohäsion, sondern auf Bekehrung, auf Wechsel, auf der Antwort auf Unerwartetes. Pharao ließ nach den ersten 9 Plagen Israel nicht aus Ägypten ziehen, weil in seinem Weltbild zwischen dem Wunsch der Israeliten, aus Ägypten auszuziehen, und der göttlichen Macht überhaupt kein Verhältnis bestehen konnte. Die Religion, der Bereich des Göttlichen, war durch soziale, rituale und kulturelle Konventionen markiert. Der ägyptische Gott hatte nicht die Herrschaft über das Unerwartete. Das war dem ägyptischen Gott fern. Die Befreiung einer Minderheit hatte mit ihm gar nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Das Ausland gehörte nach ägyptischer religiöser Auffassung nicht zur Domäne des Göttlichen. Nach der 10. Plage hingegen ist auch Pharao von der sekundären Religionserfahrung berührt. Pharao sagt, sieht aus und bittet auch für mich um Segen. Diese Aussage hätte ein nur in der primären Religion verwurzelter Pharao nie machen können. Nie, weil es nicht um individuellen Segen gehen konnte, sondern um globale kulturelle Einbindung. Freilich, meine Damen und Herren, sind primäre und sekundäre Religionserfahrung, und hier würde ich sagen, anders als vielleicht Theo Sundermeier behauptet, keine Eigenschaften von Religionen an sich. Es gibt natürlich einen primären oder sekundären Charakter, der gewissermaßen der Theologie in der Theologie der jeweiligen Religion verortet ist. So können wir wahrscheinlich sagen, dass die ägyptische Religion von vornherein theologisch primär war in ihrem Selbstverständnis und das Judentum in seinem Anfängen primär, sekundär ist natürlich so, vornehmlich sekundär, aber wir wissen, dass die Religionserfahrung sich nicht auf eine Theologie bezieht oder nicht nur auf eine Theologie bezieht, sondern mit spezifischen sozialen Strukturen zu tun hat. So mag das Judentum, so mag das Christentum auch im Verständnis des gläubigen Christen auch eine sekundäre Religionserfahrung sein, aber wir können nicht verneinen, dass Weihnachten und Ostern natürlich zur primären Religion unserer Kultur gehören und nicht sekundäre Aspekte sind. Also, sekundäre Religionserfahrung kann auch zu primäre Religion führen. Dass eine Religion, die zur Zeit Mose als Ausdruck der sekundären Religionserfahrung entstanden ist, ist jetzt vielleicht primär eine primäre Religion, wie eben das Judentum, eine Religion, die mit einer Kultur einhergeht. Aber das wäre natürlich das Thema für eine andere Diskussion. Schließlich möchte ich für die Beantwortung der 4. Frage 2 Passagen lesen. Es sind dies Exodus 11, 4 bis 7 und dann das Ende unserer Erzählung, Exodus 14, 26 bis 31. Also Exodus 11, 4 bis 7. Und Moses sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht ziehe ich aus mitten durch Ägypten. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd hinter der Handmühle und alle Erstgeburt des Viehs. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es noch keins gegeben hat und keines mehr geben wird. Gegen die Israeliten aber, Menschen und Vieh, wird auch nicht ein Hund sein Maul aufreißen, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, und das Wasser soll zurückkehren über Ägypten, über seine Streitwagen und seine Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und beim Anbruch des Morgens kehrte das Meer in sein Bett zurück, die Ägypter aber flohen ihm entgegen. So warf der Herr die Ägypter mitten ins Meer, und das Wasser kehrte zurück und bedeckte die Streitwagen und die Reiter des ganzen Heers des Pharao, die hinter ihnen her in das Meer hineingegangen waren. Kein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gegangen, während das Wasser ihnen zur rechten und zur linken eine Mauer bildete. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand Ägyptens, und Israel sah Ägypten tot am Ufer des Meers. Und Israel sah, wie der Herr mit mächtiger Hand an Ägypten gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Diener. Die Geschichte der Befreiung, meine Damen und Herren, ist eine Geschichte der Unterscheidung. Gott unterscheidet zwischen Ägypten und Israel. Diese Unterscheidung hat der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Jan Assmann die mosaische Unterscheidung genannt. Um ungefähr 1200 vor Christus gibt es große Umwälzungen im religiösen Verständnis im gesamten Mittelmeerraum. Ich möchte Ihnen vielleicht pauschal sagen, dass ab diesem Zeitpunkt wir tatsächlich von Gebeten reden können. 1250 vor Christus ist die Geburt des Gebets. Wenn wir Gebet meinen, so meinen wir eine Form der individuellen Ansprechung Gottes. Auch in Ägypten, meine Damen und Herren, auch in dem Land der primären Religionserfahrung, auch in dem Land, wo Wissen Religion stiftet und nicht Glauben, kommt es zu dieser Zeit zu gänzlich neuen Texten, zu Texten mit einer emotionalen Ader, die vorher unbekannt war. So sagt ein ägyptisches Gebet jener Zeit: O Amun Herr, Amun Re, Herr von Theben, du erlauchter Gott, du, der du die Bitte hörst, der du auf die Stimme des Armen kommst, wenn er traurig ist, der du Luft gibst dem, der im Bedrängnis ist. Ich bin ein unwissender Mann, der keinen Verstand hat, der Gut und Böse nicht unterscheiden kann. Das sagt, meine Damen und Herren, zu dem Zeitpunkt ein ägyptischer Mensch. Kein Israelite, ein ägyptischer Mensch. Das sind völlig neue Töne in der ägyptischen Religion. Das ist eine Vision der Religion, eine Vision des Dialogs zwischen Gott und Mensch, der diese Passage des Exodus auch zugrunde liegt. Und das ist eine Vision, die auf dem Begriff der Unterscheidung basiert. Unterscheidung bedeutet Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen dem Wahren und dem Falschen. Die altägyptischen Götter vor diesem Gebet, das wir gelesen haben, die traditionellen altägyptischen Götter, waren weder gut noch schlecht. Sie waren gar nichts. Die ethische Dimension war ihnen in dem Sinne fremd. Das war nicht ihr Ressort, gut oder schlecht zu sein. Ihr Ressort war, bestimmte Eigenschaften zu haben. Der ägyptische Betende zu dem Zeitpunkt sagt: Ich bin ein unwissender Mann, der Gut und Böse nicht unterscheiden kann. Das heißt, ich bin just jener, der in meiner Religion eigentlich keinen Platz hat, weil meine Religion eine Religion des Wissens ist. Durch die Gründung der israelitischen Religion auf dieser mosaischen Unterscheidung, auf diesem Verständnis einer Trennung, eine auserlesen Position, basiert eben Gründung der Juden, der israelitischen Religion. Aber ich möchte Ihnen beliebt machen, dass das wieder im Lichte auch einer gesamten religiösen Erfahrung im östlichen Mittelmeerraum zu dem Zeitpunkt zu sehen ist. Was Polytheismus von Monotheismus unterscheidet, ist deshalb nicht eigentlich die Zahl der verehrten Götter. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist der Alleinvertretungsanspruch der Gottheit. Auf der einen Seite gibt es die falschen Götter, auf der anderen Seite der wahre Gott. Die Verträge in der Bronzezeit zwischen verschiedenen Ländern, die großen Erfinder der Staatsverträge waren die Hethiter, und diese Verträge werden abgeschlossen zwischen zwei Herrschern, im spezifischen Fall zwischen dem ägyptischen Pharao und dem hethitischen König, und sie enthalten am Ende eine Liste von Göttern, die man aufruft, damit sie Beistand leisten, damit der Vertrag eingehalten wird. Und das Interessante in diesen Listen ist, dass es eine schöne Liste ägyptischer Götter gibt und dann eine schöne Liste hethitischer Götter nebeneinander. Kein Problem. Je mehr, desto besser. Dann hat man ein noch breiteres Spektrum des Wissens abgedeckt. Es ist in meinem Interesse, als Verehrer des Osiris auch Teshub mit einzubeziehen. Denn Osiris ist zwar mächtig und groß, aber für bestimmte Bereiche zuständig. Und es kann nützlich sein, wenn auch andere Bereiche zum Zuge kommen. Diese Perspektive wird durch die mosaische Unterscheidung überholt, weil es nicht um die Ressource des Göttlichen geht, sondern um die Wahrheit gegen die Falschheit des Göttlichen. Die mosaische Alternative zu dieser Kompetenz des Göttlichen ist der Gott, der eben keinen richtigen referenziellen Namen hat, der Gott, der sich dadurch auszeichnet, dass er existiert. Der Gott, dessen Name die Existenz ist. Nicht, weil er eins ist, sondern weil er wahr ist und deshalb aus den Armen, aus der Bedrängnis befreit und uns ein Schimmer Hoffnung gibt. Diese vier Dimensionen, diese vielen Fragen, meine Damen und Herren, die ich gestellt habe, sind natürlich kulturhistorisch irgendwie verzahnt. Irgendwie gibt es schon einen historischen Bezug zwischen primärer Religionserfahrung, auf Wissen basierender Religion, auf Polytheismus basierender Religion auf der einen Seite und sekundäre Religionserfahrung, auf Glauben basierter Religion, auf der mosaischen Unterscheidung basierender Erfahrung auf der anderen Seite. Aber ich wollte sie separat handhaben, weil sie eine Antwort auf vier leicht unterschiedliche intellektuelle Fragen geben. Und das Eindrückliche an diesem Text von Exodus 1 bis 14 ist, dass auf alle diese vier Fragen entsprechende Passagen eine komplette, wissenschaftlich fundierte Antwort geben. Ich wünsche, meine Damen und Herren, dem Evangelischen Studienhaus viele weitere Jahre des Erfolgs und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Jubiläum, dem 20. wiedersehen. Bei diesem Jubiläum werde ich, wenn Gott mich noch am Leben hält, aus der momentanen Funktion eines ägyptischen Sklaventreibers befreit und wieder zu einem Chapiro der Ägyptologie zurückgekehrt worden sein. Und das Schöne an der Universität Basel ist, dass sie sowohl das ägyptische Sklavenhaus als auch die armselige Hütte eines Hapiro sein kann und möchte. Herzlichen Dank.